Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
In der offiziellen vatikanischen Übersetzung hat es rund 250 Seiten. Die Rede ist vom ersten großen Lehrschreiben von Papst Franziskus, als er Ende November das Jahr des Glaubens, das noch sein Vorgänger Benedikt XVI. Eröffnet hatte, abschloss, gab er diesen Text raus, auf Lateinisch Evangelii Gaudium, zu Deutsch die Freude des Evangeliums. Seit dem Erscheinen wurde viel diskutiert, analysiert und interpretiert und wir wollen heute versuchen, in diesen 2 Stunden das Ganze mal zusammenzufassen mit der Frage, was steht denn drin in dieser päpstlichen Regierungserklärung? Ich bin Matthias Friebe und freue mich, dass Sie dabei sind. Die Wellen in den Medien und in der Öffentlichkeit schlugen hoch, als Papst Franziskus sein Lehrschreiben Evangelii Gaudium veröffentlichte. Darin verbunden Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft Grund genug, Sie einmal zu fragen, was Sie sich eigentlich von Papst Franziskus erwarten und erhoffen.
Eine ganze Menge, dass er die Kirche reformiert, dass viele Probleme angepackt werden und die Kirche etwas bescheidener wird.
Ja, Aufgeschlossenheit gegenüber der Bevölkerung überhaupt.
Also ich finde ihn ganz gut, dass er mal ein bisschen Modernes reinbringt und halt eben auch sich öffnet.
Viel verändern können die auch nicht. Nämlich wenn die anfangen zu verändern, dann würde alles zusammenfallen. Das kriegen die nicht geregelt. Das lässt sich nicht von heute auf morgen machen.
Dass vielleicht er das schafft, was die anderen nicht geschafft haben, dass er aufräumt.
Der Vatikan ist einer der reichsten Großgrundbesitzer der Welt. Das müsste auch abgebaut werden im Sinne der Armen.
Dass er die Kirchen ein bisschen annähern sollte.
Wir wagen jetzt den Blick hinein ins Schreiben Evangelii Gaudium und schauen uns den Inhalt einmal ganz genau an. Es war Ende November, da hat Papst Franziskus sein erstes großes Lehrschreiben veröffentlicht. Anlasspunkt war das Ende des Jahres des Glaubens am Christkönigssonntag. Evangelii Gaudium, viele sprachen im Nachhinein von einer Regierungserklärung und vor allem von den Reformen, die der Papst in der Kirche mit diesem Schreiben jetzt beginnen wolle. Doch was steckt eigentlich wirklich drin in diesem Schreiben? Bevor wir in dieser Sendung auf konkrete Punkte zu sprechen kommen und versuchen, das Schreiben uns ein wenig näher anzusehen, versuchen wir jetzt mal eine kleine Einführung. Und dazu ist der Kollege Martin Korden aus der Domradio-Redaktion Theologie ins Studio gekommen. Hallo Martin.
Hallo Matthias.
Martin, was ist denn so anders an diesem Schreiben, dass es so schnell von dem einen oder anderen als revolutionär bezeichnet wurde?
Ja, ich glaube, es ist in erster Linie dieser ganz andere Stil, den man gar nicht gewohnt ist von Papstschreiben. Das ist weniger förmlich, da hat es teilweise was von einem lockeren Gespräch, es ist kein Vortrag. Der Papst äußert zu allem Möglichen seine Gedanken und das ist vielleicht auch das Besondere an dem Schreiben. In allem steckt eine ungewohnte Offenheit, die wir mittlerweile ja gewohnt sind von Papst Franziskus, wo einfach klare Worte auch ohne Beschönigungen gefunden werden und er spricht unheimlich viele Themen an. Aber das Hauptanliegen, das wird schon zu Beginn deutlich sozusagen als Ziel des Schreibens formuliert, der christliche Glaube ist ein unerschöpflicher Schatz, der unser Leben reich machen kann. Und ich lese mal gerade die ersten 2 Sätze vor des Schreibens, das ist bezeichnend. Da schreibt der Papst, die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Das sind die ersten Sätze und das will der Papst auch als Überschrift über sein Pontifikat durchscheinen lassen. Das scheint doch nun immer klarer zu werden, dass das auch für die Kirche als Gemeinschaft von Glaubenden auch die allererste Aufgabe ist. Die Glaubensfreude muss verbreitet werden. Die Christen, die Kirche soll zum Glauben ermutigen und Zeugnis geben und nicht, das ist ja auch immer wieder sein Anliegen, im Weg stehen. Da ist von Mission die Rede, von Evangelisierung und da spricht der Papst auch immer wieder von der Notwendigkeit, vieles in Frage zu stellen und neue Wege zu suchen, um diese Freude zu verbreiten.
Diese neuen Wege, dieses Infragestellen war dann das, was schnell an die Öffentlichkeit ging. Viele dachten sofort an Reformen. Aber was ist denn in puncto Reform wirklich angedacht in diesem Schreiben?
Ja, das ist wirklich die Frage, was da wirklich angedacht ist vom Papst und was die Medien oder andere Interessensgruppen vielleicht daraus herausgelesen haben. Der Papst spricht, wie gesagt, unheimlich viel an, stellt vieles in Frage. Da heißt es zum Beispiel, Jesus müsse wieder aus den langweiligen Schablonen befreit werden, in die wir, also die Kirche, ihn gepackt haben. Wir brauchen eine Neuausrichtung, sagt er, und wenn er dann in dem Zusammenhang von der Spendung der Sakramente spricht, von einer stärkeren Betonung der Ortskirchen oder von der Rolle der Frau, dann lässt das natürlich viel Raum für Spekulationen und da hatte man in den letzten Wochen das Gefühl, dass der Papst hier und da bemüht war, das ein oder andere zu konkretisieren, damit die Spekulationen nicht zu sehr sprießen.
Wir werden darüber in dieser Sendung ja auch berichten. Lassen Sie uns nochmal konkret machen, Martin. Nenn mal vielleicht ein paar Beispiele.
Ja, in dem Papstschreiben steht zum Beispiel der Satz: Die Türen der Sakramente dürfen nicht aus irgendeinem beliebigen Grund geschlossen werden. Aus der Sicht der deutschen Kirche, wo im Moment sehr stark der Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen diskutiert wird, kann man da natürlich lesen, der Papst will die Wiederverheirateten zur Kommunion wieder zulassen. Und dann ging das weiter mit den Spekulationen, der Papst würde womöglich den Präfekten der Glaubenskongregation, bald Kardinal Müller, zurechtweisen, der gesagt hatte, so einfach ist das nicht. Und dann hat der Papst in einem Interview in Italien aber gesagt, er habe bei dem Zitat überhaupt nicht an den Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen gedacht. Das heißt ja jetzt nicht, dass vielleicht nicht tatsächlich Bewegung in die Sache kommen könnte. Und der Papst hat ja auch eine Kommission einberufen, die sich darüber Gedanken machen soll. Aber der Papst hat diesen einen Satz geschrieben ohne Konkretisierung. Also man muss mit Spekulationen vorsichtig sein. Trotzdem zeigt das Schreiben klare Ausrichtungen des Papstes. Zum Beispiel wird er sich vehement immer wieder für eine gerechtere Wirtschaftsordnung einsetzen.
Auch das ist ja ein wichtiger Punkt, den wir noch besprechen werden heute in dieser Sendung. Der Papst widmet dem Thema Wirtschaft ein ganzes Kapitel von insgesamt 5 in Evangelii Gaudium, also ein großer Teil. Du hast das Schreiben gelesen und du hast für uns, für den Domradio Adventskalender, jeden Tag ein besonderes Zitat rausgesucht, Martin. Was ist denn dein Lieblingszitat aus diesem Schreiben?
Ja, ich habe es mir mal aufgeschrieben, das ist auch wieder bezeichnend für das ganze Schreiben. Da schreibt der Papst: Die Christen haben die Pflicht, allen das Evangelium zu verkünden, aber nicht wie jemand, der eine Verpflichtung auferlegt, sondern wie jemand, der eine Freude teilt, einen schönen Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes Festmahl anbietet. Also da merkt man schon die besondere Sprache des Papstes und es ist wirklich das Hauptanliegen zu vermitteln, dass die kirchliche Botschaft froh machen kann und zwar schon jetzt. Er hat das erfahren, der Papst, in seinem Leben und er wird nicht müde, das auch in seiner authentischen Zugewandtheit den Menschen zu vermitteln. Das ist ja auch, glaube ich, das, was die Menschen in der Begegnung mit diesem Papst froh macht. Einfache Worte, Gesten, in denen vielleicht die Liebe Gottes, die sich im Christentum mitteilt, erkennbar wird.
Und so heißt es auch, das Schreiben. Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums. Und darüber sprechen wir in dieser Sendung Domradio das Thema. Danke für die erste Einordnung an den Kollegen Martin Korden aus der Domradio-Redaktion Theologie. Als das Papstdokument Evangelii Gaudium Ende November des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, überschlugen sich schnell die positiven Würdigungen, die aus allen Lagern kamen. In Regensburg hatte der dortige Bischof Rudolf Voderholzer eine besondere Idee. Weil er das Schreiben des Papstes auch für den ganz normalen Gläubigen als beachtliche Hilfe empfindet, hat der ehemalige Theologiedozent die wichtigsten Passagen des über 200 Seiten starken Schreibens herausgesucht und eine Lesehilfe dazu verfasst. Im Domradio bezeichnete er das Schreiben als einen großen Exerzitienvortrag und sagt, Evangelii Gaudium gebe ganz praktische Hilfestellungen, im Übrigen auch für die Seelsorger und damit ja auch für ihn selbst ganz konkret.
Es ist bemerkenswert, wie praxisorientiert da manche Passagen sind. Wenn es zum Beispiel um die Predigt geht, da wird ganz konkret also gesagt, wie man das machen soll, welche Fehler man da vermeiden soll und dann an einer Stelle ja sogar, wie man ein Seelsorgsgespräch oder wie man ein missionarisches Gespräch mit jemandem führt, der auf der Suche ist.
Das ist die eine Seite des Schreibens, die praktischen Hinweise, aber das Schreiben sei auch deshalb so bemerkenswert, weil der Papst darin von notwendigen Veränderungen innerhalb der Kirche spricht. Bischof Voderholzer sieht gerade für die Kirche in Deutschland, die er als hochorganisiert bezeichnet, ernste Aufgaben, die sich aus dem Papstschreiben ergeben.
Wir alle wissen, auch aus der leidvollen Erfahrung, dass ein großer Apparat immer die Tendenz hat, sich letztlich mit sich selber zu beschäftigen. Und hier muss man immer versuchen, Abstand zu gewinnen, sich auch zu prüfen. Dienen all die Instrumente, die wir Gott sei Dank auch in großer Zahl und auch in einem großen perfekten Zustand haben, dienen sie wirklich dem, wozu wir da sind, nämlich das Evangelium zu verkünden und es freudig zu verkünden.
Gerade der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer gilt auch als Experte für Benedikt XVI., den Vorgänger von Papst Franziskus. Er hat das Institut Benedikt XVI. In Regensburg mit aufgebaut und ist auch nach wie vor Direktor dieses Instituts, das alle Schriften des emeritierten Papstes sammelt. Domradio hat ihn gefragt, wo erkennen Sie anhand des Schreibens Evangelii Gaudium denn jetzt die Unterschiede zwischen den Päpsten?
Inhaltlich sehe ich eigentlich eine große Kontinuität. Papst Franziskus hat natürlich einen anderen Stil. Josef Ratzinger ist ein akademisch hochqualifizierter, hoch angesehener Professor und das wird ja auch der bleibende Wert seiner Verkündigung, seiner Theologie sein. Er wird als der Theologenpapst in die Geschichte eingehen. In Papst Franziskus haben wir einen Exerzitienmeister auf höchstem Niveau sozusagen. Da geht es jetzt nicht um die Theologie in der akademischen Auseinandersetzung, das muss ja auch gar nicht sein, sondern es ist eine ganz stark von der Seelenführung her und von der geistlichen Begleitung her inspirierte Art und Weise, wie er predigt und jetzt auch dieses Schreiben verfasst hat.
Also inhaltlich kaum Unterschiede, aber in der Form sieht Bischof Voderholzer zwischen Benedikt und dem 16. und Franziskus seine Unterschiede. Wir haben den Regensburger Bischof auch gefragt, was er sich denn jetzt konkret erhofft aus dem Schreiben von Papst Franziskus.
Dass sich viele von dem Feuer, das da drin steckt, anstecken lassen. Das ist aber übrigens dasselbe, was auch Papst Benedikt immer schon wollte. Christsein ist man nicht für sich, sondern für andere. Die Freude, die da aus dem Evangelium entspringt, will sich mitteilen. Wir drängen niemand das Evangelium auf, aber wir gönnen es allen anderen auch, sich davon nähern zu lassen.
Von der Freude des Evangeliums sollen alle erfasst werden. Das wünscht sich der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer und darum hat er das Schreiben des Papstes Evangelii Gaudium oder auf Deutsch die Freude des Evangeliums mit einer Lesehilfe versehen und die wichtigsten Passagen aus dem über 200 Seiten starken Text herausgesucht. Im Domradio-Thema wagen wir jetzt den Blick ins erste große Kapitel des Schreibens, Evangelii Gaudium. Dort geht es um das missionarische Gesicht der Kirche. Franziskus schreibt, Mission sei die größte Herausforderung, zugleich aber auch die erste und wichtigste Aufgabe der Kirche. In Augsburg gibt es ein eigenes Institut für Neuevangelisierung und Gemeindepastoral. Geleitet wird es von Weihbischof Florian Wörner und ihn habe ich gefragt, ob er Papst Franziskus zustimmt. Missionierung sei die größte Aufgabe der Kirche.
Das sehe ich auch so. Ich bin seit knapp 1,5 Jahren mit der Leitung dieses benannten Instituts beauftragt, das wir neu gegründet haben in unserem Bistum. Und das dient genau diesem Anliegen, das Papst Franziskus in diesem Schreiben so leidenschaftlich für die ganze Kirche beschrieben hat. Also eine Mentalitätswandel herbeizuführen und dafür zu sorgen, dass alles, was wir tun, was wir sagen, diesem Anliegen, missionarischer zu werden, dient.
Was macht denn die Herausforderung so groß, dass der Papst sie die größte Herausforderung nennt?
Also ich meine, dass wir uns in dem, was wir so tun, Land auf, Land ab, in den Vereinen, in den Diözesen, dass wir vielleicht tatsächlich mehr darauf bedacht sind, diese Selbstbewahrung, wie es kritisiert, im Blick zu haben und nicht so sehr bemüht sind, missionarisch zu sein, das Evangelium zu bezeugen, in unserem Reden, in unserem Denken, in unserem Tun. Da, glaube ich, muss eine Verwandlung geschehen. Und das war unsere erste Aufgabe, dass wir durch unser Bistum reisen und versuchen, diesen missionarischen Geist wieder lebendig werden zu lassen.
Jetzt haben Sie die Verwandlung schon angesprochen. Ich zitiere mal aus dem päpstlichen Schreiben. Dort heißt es, ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, Stile, Zeitpläne, der Sprachgebrauch, jede kirchliche Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung als der Selbstbewahrung dient. Das klingt wirklich sehr radikal, wenn man das so liest. Heißt das wirklich, man muss alles auf den Kopf stellen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich nehme zumindest in unserem Bistum, wo ich es überblicken kann, sehr viele Initiativen war, ein großes Bemühen war in allem, was man tut, Erstkommunionvorbereitung, Gestaltung der Pfarrfeste und, zu sehen, dass wir wieder wachsen, dass der Glaube in den Herzen der Einzelnen wächst, aber dass wir auch neue Leute wieder für den Glauben begeistern. Das ist da. Aber ich sehe auch noch viel Verschlossenheit. Diese uralte Meinung, man könnte vielleicht den Gottesdienst etwas attraktiver gestalten und dann kommen die Leute. Das mag auch eine Rolle spielen, aber das wäre viel zu kurz gegriffen, wenn man dabei stehen bleiben würde.
Wie weit müsste es denn gehen? Wie kann eine neue Evangelisierung aussehen in Deutschland, in den westlichen Ländern, wo es die großen bekannten Probleme gibt, wie den Priestermangel?
Also ich würde mir wünschen, dass man in allen Gremien, Pfarrgemeinderat, Diözesanrat, auf Bundesebene, bei allem, was man plant, was man durchführt, vom Katholikentag bis hin zum Pfarrfest, von unseren Vorbereitungen auf die Sakramente, alles, dass wir alles auf den Prüfstand stellen und uns überlegen, dient das, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen Freude haben oder Lust bekommen, das Evangelium zu lesen, sich damit zu beschäftigen und wie reden wir, welche Gewohnheiten pflegen wir, welche Zeitpläne, wie teilen wir unsere Zeit ein und ist das alles missionarisch? Das Wort Mission, dass wir das überhaupt in den Mund nehmen können, das ist ja nicht so lange her. Es war ja eine Zeit lang auch verpönt, von Mission zu sprechen.
Der Papst wünscht sich ja, dass das Evangelium wieder mehr bei den Menschen ist. Er schreibt auch, die Kirche soll auf kreativen Wegen gehen, neue Möglichkeiten suchen. Sucht man da bei Ihnen im Institut im Bistum Augsburg auch nach diesen kreativen Möglichkeiten?
Ja, wir haben jetzt einen Kurs angeboten, Mission Possible nennt sich der. Das ist ein Kurs für Ehrenamtliche, bei dem es genau darum geht, zu fragen, wie können wir apostolischer wirken in den Pfarreien, in den Verbänden, Einrichtungen. Es haben sich 30 Leute angemeldet und wir gehen da so konkret hinein, dass wir sogar üben. Die Situation in einer Arztpraxis, man erzählt sich die Krankheiten und da mal auch das Gespräch dahin zu lenken, mir tut das Gebet, mir tut mein Glaube gut. Also solche Situationen auch wahrzunehmen, wo kann ich aus meinem Glauben heraus sprechen, sich das auch trauen, Worte dazu finden, also sprachfähig zu sein und Auskunft zu geben von dem, was mich prägt, was mich stützt und was meine Hoffnung erfüllt. Also solche ganz konkreten Dinge mal anschauen, Alltagssituationen, bis hin dann zu Aktionen. Ich habe neulich eine schöne Aktion kennengelernt, Missiones von der Schönstatt-Jugend, die einmal im Jahr eine Pfarrei in Deutschland aufsuchen und 10 Tage lang apostolisch tätig sind. Von Haus zu Haus gehen, mit den Menschen ins Gespräch kommen und einladen zu Gottesdiensten und Gesprächen. Eine ganz tolle, attraktive Aktion. Ich habe mir gedacht, das können wir in unserem Bistum auch mal überlegen und umsetzen.
Sie sind als Bischof auch ein Verkünder des Evangeliums. Mit welcher Motivation gehen Sie persönlich diese Herausforderung an? Ist es einfach eine Freude, bei den Menschen zu sein und den Glauben wieder neu nahezubringen?
Also, das kann ich 100% unterstreichen. So beginnt ja dieses Schreiben. Es ist wirklich, die Freude am Evangelium ist eine missionarische Freude. Das prägt mich, seit ich ja im Dienst der Kirche bin. Natürlich weiß ich, dass es auch manchmal Widerstände gibt, dass es auch manchmal Schwierigkeiten gibt. Das gehört dazu, für den, der sich aufmacht, das Evangelium zu verkünden. Wir stehen in der Nachfolge des Herrn, das bedeutet auch Kreuz tragen, aber es ist wirklich eine Freude, es ist zutiefst erfüllend, diese großartige Botschaft, diesen großartigen Glauben aufleuchten zu lassen und den Menschen nahe zu bringen, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass er weiterhilft, dass er hilft, dieses Leben anzupacken und dass er große Perspektive aufzeigt, nämlich die Ewigkeit.
Neuevangelisierung ist die wichtigste Aufgabe, die größte Herausforderung für die Kirche. Weihbischof Florian Wörner im Domradio-Interview zum missionarischen Aspekt des päpstlichen Lehrschreibens Evangelii Gaudium. Herr Weihbischof, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke auch, Herr Friebe.
Sie hören Domradio, das Thema. Die Kirche erkennt den unentbehrlichen Beitrag an, den die Frau in der Gesellschaft leistet, mit einem Feingefühl, einer Intuition und gewissen charakteristischen Fähigkeiten, die gewöhnlich typischer für die Frauen sind als für die Männer. Das schreibt Papst Franziskus unter anderem in seinem Dokument Evangelii Gaudium. Natürlich haben wir uns hier im Domradio auch mit der Rolle der Frau im neuen Papstschreiben beschäftigt. Rede und Antwort gestalten hat uns dabei Brigitte Vielhaus. Sie leitet bei der katholischen Frauengemeinschaft KfD als Referentin die Abteilung Theologie und Kirche. Und sie sagt, Evangelii Gaudium sei das erste Schreiben aus Rom, das sie gerne gelesen habe.
Ich habe am Abend angefangen und es hat mich sogar dermaßen fasziniert, dass ich es gerne und auch sehr neugierig am Abend bis zum Schluss gelesen habe. Also mir hat vor allen Dingen die Sprache gefallen, die einladend ist, einfach und verständlich und natürlich die Inhalte, weil ich finde, dass das Papier die Fragen und das Suchen von den Menschen aufgreift in einer Weise, wie ich sie, glaube ich, aus Rom noch nie gehört habe.
Trotzdem erteilt auch Papst Franziskus dem Priesteramt für Frauen eine deutliche Absage in Evangelii Gaudium. Keine Überraschung für die KfD und auch für Brigitte Vielhaus.
Mit dieser Formulierung haben wir gerechnet und ich denke auch, dass sie unter den gegebenen Umständen erstmal so okay ist. Erstmal. Ich sag mal, insgesamt fühlen wir uns als größter katholischer Frauenverband in unseren Anliegen sehr bestätigt. Also ich sag mal, auf der einen Seite sieht der Papst und anerkennt die unverzichtbare Arbeit von Frauen in der Kirche. Es gibt eine hohe Anerkennung und Wertschätzung des Engagements von Laien.
Auch wenn das Priesteramt also ausgeschlossen ist, Wünsche und Hoffnungen auf Fortschritte im Amt für Frauen hat die KfD nach wie vor.
Was wir uns natürlich gewünscht hätten, gerade auf die Auseinandersetzung in Diensten und Ämtern und gerade weil der Papst das diakonische Wirken von Frauen und überhaupt das diakonische Handeln in der Kirche sehr hervorhebt, hätten wir uns natürlich schon ein deutlicheres Zeichen gewünscht oder eine deutlichere Aussage im Hinblick auf den sakramentalen Diakonat der Frau. Und okay, ich verstehe das Papier so, dass die Diskussion um Dienste und Ämter durchaus nicht abgeschlossen ist.
Brigitte Vielhaus, Leiterin der KfD-Abteilung Theologie und Kirche, im Domradio-Gespräch über die Passagen des Papstschreibens, in denen sich Franziskus ganz explizit mit der Rolle der Frau auseinandersetzt. Mehr dazu auch bei uns im Internet auf domradio.de. Dort finden Sie sowieso viele Texte, Audios und auch Videos rund um Papst Franziskus und sein erstes großes Lehrschreiben, Evangelii Gaudium. Da ich berufen bin, selbst zu leben, was ich von anderen verlange, muss ich auch an eine Neuausrichtung des Papsttums denken, sagt Papst Franziskus in seinem Schreiben über sein eigenes Amt. Es geht um ein Nachdenken aller kirchlichen Strukturen. Auch das findet sich in Evangelii Gaudium. Was das bedeuten könnte, darüber will ich sprechen mit Professor Klaus Lüdicke. Er ist emeritierter Kirchenrechtler von der Universität Münster. Ich grüße Sie.
Hallo.
Herr Professor Lüdicke, der Papst denkt über sich und sein Amt nach. Ist das ein grundsätzliches Infragestellen des Papstamtes?
Nein, er greift eine Formulierung von Papst Johannes Paul II. Auf, der selber schon mal angeregt hatte, eine Form der Primatsausübung zu finden, die nicht auf das Wesentliche der Sendung verzichtet, aber sich einer neuen Situation öffnet. Dieses Stichwort neue Situation, veränderte Verhältnisse ist also ein Leitmotiv in diesem ganzen Papier von Papst Franziskus, der sehr dafür plädiert, die Wirklichkeit wahrzunehmen und höher zu achten als die Idee, wie er einmal ausdrücklich formuliert. Also dieses Papier ist jetzt noch keine Regierungserklärung in dem Sinne, dass hier konkrete Strukturreformen angezeigt würden, aber es ist ein ganz anderes Denken über das kirchliche Amt und eben auch über den Dienstcharakter des Papstamtes, der funktional im Dienste der Verkündung des Evangeliums stehen soll und nicht der Selbstbeschäftigung der Kirche.
Er zitiert ja auch seinen Vorvorgänger Johannes Paul II. Und schreibt darüber, dass er damals auch darüber nachgedacht habe, wie das mit der Primatsausübung so weitergehen könnte. Franziskus fügt aber dazu, ich zitiere, in diesem Sinn sind wir wenig vorangekommen. Wie kann das denn aber gehen, dass man dort einen Schritt vorankommt?
Ja, also zumindest dadurch, dass das Prinzip der Kollegialität, was ja vom Zweiten Vatikanum auf den Schild gehoben worden war, mal in die Tat umsetzt. Und es ist ja die Rede davon, dass er die Bischofssynode zu einer ständigen Einrichtung machen will und nicht zu so einem episodenhaften und themenzentrierten Instrument, sodass der Gedanke, den er früher schon mal geäußert hat, keine Leitung ohne Beratung, da wirksam werden könnte. Wie weit der Primat als Jurisdiktionsprimat, als Alleinherrschaft sozusagen über die Kirche von ihm modifiziert werden könnte, das ist nach meinem Dafürhalten aus diesem Text hier noch nicht zu entnehmen.
Dann sind wir schon bei dieser Dezentralisierungsfrage. Es ist ja auch die Frage damit verbunden, wie sich die zentrale, ja, ich will es mal sagen, Macht- und Organisationsstelle im Vatikan, wie sich dort vielleicht was verändert. Franziskus macht sich ja, wie Sie durch die Bischofssynode schon angedeutet haben, für eine stärkere Dezentralisierung stark. Heißt das, man wird dann darüber reden müssen bald, ob man Aufgaben und Rechte innerhalb der Ortskirchen und des Vatikans neu organisiert und besser verteilt?
Ja, das kündigt er ausdrücklich an, dass also die Reform der Kurie nicht nur eine Kosmetik sein soll, eine kleine Veränderung der Konstitution Pastor Bonus, sondern wirklich eine Neufassung des gesamten Betriebs sozusagen. Und das Thema Zentralisierung spielt eine große Rolle. Er kommt wiederholt darauf zu sprechen, dass die Verhältnisse in den Ortskirchen wahrgenommen werden müssen, dass die Bischofskonferenzen, ähnlich wie die Patriarchalkirchen in den östlichen Kirchen, mehr Entscheidungsmacht bekommen sollen, dass die Eigenverantwortung der Bischöfe zu unterstützen ist. Und das ist ein Stichwort, ich weiß nicht, Sie werden es gelesen haben, dass Kardinal Schönborn gerade bemerkte, man habe in der Vergangenheit zu ängstlich sich verhalten im Umgang mit Rom als Bischöfe. Aber das ist sicherlich ein Akzent.
Was heißt das denn? Kann man sagen, was Rom an Dingen regelt, die man möglicherweise bald auch in Ortskirchen regeln könnte? Also um welche Punkte es da genau geht?
Das ist vorstellbar. Ich weiß jetzt natürlich nur ein prominentes Beispiel, wo man sich gewünscht hätte, dass die Bischöfe ihre Eigenverantwortung betont hätten und sich nicht getraut haben. Das war die Sache mit der Schwangerschaftskonfliktberatung vor etlichen Jahren. Das war eine Problematik, die war regional. Das war ein deutsches Problem. Das hätten die deutschen Bischöfe in ihrer Eigenverantwortung verantworten müssen und können. Sie haben sich aber dem Diktat sozusagen damals aus Rom gebeugt.
Das heißt, in Zukunft würde man tatsächlich bei solchen Fragen eher so eine nationale Perspektive dann wählen auf Ebene der deutschen Bischofskonferenz?
Ich hoffe, dass Rom nicht mehr einen solchen Oktroi ausüben würde auf die Bischöfe, sondern tatsächlich auf ihre Eigenverantwortung setzen und hören würde. Das so jedenfalls ist der Geist, den das Papier von Papst Franziskus atmet.
Warum sind denn eigentlich die Bischofskonferenzen, die der Papst ja ausdrücklich erwähnt, so in seinen Fokus gerückt? Es sind ja eigentlich Zusammenschlüsse, sag ich mal, von Bischöfen, die auch nicht überall auf der Welt gleich aussehen. Also in Deutschland gibt es die deutsche Bischofskonferenz, in Skandinavien zum Beispiel gibt es eine Bischofskonferenz für gleich alle Länder.
Ja. Also ich denke, dass das auch mit der Dezentralisierung zusammenhängt und mit der Verantwortung vor Ort. Es ist natürlich deutlich, dass wenn jeder Diözesanbischof sozusagen seine eigene Suppe kocht, das auch nicht für den kulturellen und spirituellen Zusammenhalt einer größeren Einheit in der Kirche dienlich sein dürfte. Von daher die Bischofskonferenz, also diese Mittelinstanz, die ja vom Zweiten Vatikanum stark gefördert worden ist, und die in letzter Zeit ja nochmal unter Johannes Paul II. Bzw. Benedikt dem 16. dann nochmal sehr restriktiv behandelt worden ist, insbesondere in Bezug auf ihre Lehrkompetenz, die Franziskus jetzt ausdrücklich wieder einfordert. Also als Mittelinstanz sozusagen, die das rechte Maß zwischen lokaler Besonderheit und gesamtkirchlicher Einheit zu sichern verstehen könnte.
Professor Klaus Lüdicke war das im Domradio. Der meritierte Kirchenrechtler hat die Passagen aus Evangelii Gaudium für uns eingeschätzt, in denen es um eine stärkere Dezentralisierung der Kirche und auch um das Papstamt an sich geht. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, gerne.
Das Medienecho auf das Papstschreiben war gewaltig. Es fand seinen Platz in den Hauptausgaben der Nachrichtensendung. Internetportale waren voll davon. Es war Thema in vielen Talkshows. Großes Thema natürlich Reformen und Aufbrüche, Hoffnungen und Wünsche, die sich mit dem langen Text aus Rom verbinden. Zwei langjährige Beobachter der katholischen Kirche und des Papstes, selbst selber hautnah dran, haben auch im Domradio ihre Einschätzung dazu abgegeben und kommen zum Teil zu etwas anderen Ergebnissen, als man es gemeinhin hören und lesen konnte. Die Rede ist von Pater Bernd Hagenkort, dem Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan, und von Ludwig Ringeifel, dem Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur KNA.
Alles sehr persönlich gehalten, streckenweise auch emotional, sehr menschlich, teilweise auch sehr spannend zu lesen, was ja ganz ungewöhnlich für so ein päpstliches Lehrschreiben ist.
Ein Schreiben, das in vielerlei Hinsicht anders ist als päpstliche Dokumente, die man bisher kannte. Es passt aber in die Reihe von Predigten und Ansprachen, die Franziskus seit seiner Wahl im März gehalten hat. Evangelii Gaudium ist eine Art Regierungserklärung, das Programm für das Pontifikat, meint KNA-Chefredakteur Ludwig Ringeifel.
Das heißt, jetzt haben wir endlich mal klar und ungefiltert das vorliegen, was Franziskus in seinem Pontifikat erreichen will.
Zustimmung dafür erntet Ringeifel auch bei Pater Bernd Hagenkort von Radio Vatikan. Der Chef der deutschsprachigen Abteilung beobachtet Papst Franziskus schon von Berufswegen her sehr genau. Seine Einschätzung zu Evangelii Gaudium? Ein starker Franziskustext.
Er selber sagt, dass dieser Text eine programmatische Bedeutung habe. Und das ist eine sehr, sehr starke Aussage für ihn.
Auf Deutsch bedeutet Evangelii Gaudium die Freude des Evangeliums. Dieser Titel ist zugleich Thema des ganzen Textes. Es geht um Freude am Glauben. Die Freude an der frohen Botschaft des Evangeliums. Entstanden ist der Text ja auch zum Abschluss des Jahres des Glaubens.
Der Papst will einen Zustand permanenter Mission, permanenter Verkündigung, wie er es nennt, oder an anderer Stelle die Revolution der zärtlichen Liebe.
Besonders wichtig für dieses Ziel sind ihm die Seelsorger. Franziskus selbst war jahrzehntelang als Seelsorger im Dienst an Gott, an der Kirche und an den Menschen aktiv. Er richtet deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Rolle und die Aufgaben der Priester. Das hat Ludwig Ringeifel beobachtet.
Er lässt sich seitenlang darüber aus, wie die Priester in den Kirchen besser predigen sollen. Er gibt da sehr interessante Tipps. Er ist ja selber auch ein begnadeter Prediger, dessen Predigten großen Widerhall finden.
Wie auch in vielen anderen seiner Texte, vor allem in seinen Predigten, wählt Franziskus auch hier eine einfache, eine den Menschen nahe pastorale Sprache. Dogmatische und verbindliche Lehraussagen sind ihm in seiner Amtsführung bisher fremd. Kein Wunder, dass auch in diesem Text viele pastorale Anmerkungen zu finden sind. Pater Bernd Hagenkort.
Wer dogmatische Erläuterungen sucht, wird enttäuscht werden. Was Franziskus im Text Dezentralisierung nennt, bedeutet eine Einladung, sich zu beteiligen. Und genau das wird im Text auch immer wieder eingefordert.
Mit der Dezentralisierung der Kirche, über die der Papst spricht, ist eine grundlegende Neuüberlegung über die Rolle des Papstamtes verbunden, über die Leitung und Organisation der Weltkirche. Der Papst wünscht sich eine stärkere Beteiligung der Ortskirchen. Falsch ist aber, so Beobachter Hagenkort, wenn man sich nun nur einzelne Sätze aus dem Text nehme und für das instrumentalisiere, was man selbst aus dem Text lesen möchte.
Wer den Papst für ein Projekt heranziehen will, der wird enttäuscht sein. All diese Verkürzungen des Glaubens werden vom Papst deutlich kritisiert. Die Privatgläubigen, diejenigen, die zu sehr auf Liturgie setzen, die Bürokraten des Glaubens, die nur gesellschaftliche Anerkennung und Mitwirkung suchen und so weiter.
Und dennoch, in den Debatten und kirchlichen Auseinandersetzungen dieser Tage werden viele Stellungnahmen aus Evangelii Gaudium benutzt. Insbesondere bei stark diskutierten Themen wie der Sakramentenfrage. Doch das ist der falsche Weg, da ist sich Pater Bernd Hagenkort sicher. Franziskus zeige sich in Evangelii Gaudium als jemand, der sich in keine der diskutierten Schubladen einsortieren lasse. Der neue Papst entziehe sich Kategorien wie Liberaler, Konservativer oder Reformer.
Der Text ist also unter anderem auch eine deutliche Aufforderung, die Schubladen endlich beiseite zu lassen, die innerkirchlichen Schubladen. Denn, so fragt der Papst die ganze kirchliche Auseinandersetzung an, wen wollen wir mit so einem Verhalten überzeugen?
Gegen Kategorisierung und Schubladendenken also ist die sogenannte apostolische Exhortation das große Lehrschreiben von Papst Franziskus. Martin Korten über die Einschätzung von Pater Bernd Hagenkort von Radio Vatikan und von KNA-Chefredakteur Ludwig Ringeifel. Als einer der ersten deutschen Bischöfe hat der Bischof von Osnabrück, Franz Josef Bode, auf das Schreiben des Papstes reagiert. Er würdigte vor allem die Sprache des Schreibens, die einen ganz neuen Stil verrate, der da aus Rom nun zu erwarten sei. Gegenüber dem Domradio konkretisierte er, was er damit genau meint.
Wir sprechen ja sonst schon mal davon, dass, wenn Rom spricht, etwas definiert wird, Roma locuta causa finita, und der Papst hier eine Sprache spricht, die eher öffnet, die einen Dialog eröffnet, die nicht einfach Fragen sozusagen abschließt oder festsetzt, sondern eher eine Diskussion eröffnet, einen Anstoß gibt und das in einer Sprache, die vielen Leuten zu Herzen geht.
Also Roma locuta causa aperta, Rom hat gesprochen, die Sache ist geöffnet, sagt Bischof Franz Josef Bode. Er erwartet auch konkrete Veränderungen für die Pastoral in der nächsten Zeit. Innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz ist Bischof Bode für die pastoralen Fragen zuständig. Hier im Domradio hat er gesagt, an welche Impulse aus dem Papstschreiben er da vor allem denkt.
Dass die Ortskirchen gestärkt werden, die Bischofskonferenz, dass er sagt, der Papst hat nicht alle Fragen von Rom aus zu lösen. Diese scharfe Auseinandersetzung mit dem Wirtschaftssystem, die Mitentscheidung von Frauen in der Kirche, selbst wenn er deutlich macht, dass sie nicht Priester werden können, es sind schon sehr klare Dinge drin.
Natürlich auch die Frage des Umgangs mit wiederverheiratet Geschiedenen ist wichtig für Bischof Bode. Viele hatten eine Passage aus dem Schreiben darauf hingedeutet, dass Franziskus vielleicht eine Öffnung der Sakramentenspendung für Wiederverheiratete anklingen ließ. Das haben wir auch Bischof Bode gefragt, ob er diese Aussage so verstanden hat.
Das wird er hier nicht sofort schon intendiert haben. Die Frage soll ja bei der nächsten Synode auch besprochen werden. Aber diese Aussage öffnet dafür einen Weg, dass wir unter bestimmten Bedingungen eben doch auch in schwierige Situationen hinein die Menschen zur Eucharistie den Zutritt gewähren. Und der ganze Duktus dieses Schreibens öffnet ja mehr für solche pastoralen Lösungen als nur, möchte ich mal sagen, vom Kirchenrecht her zu denken.
Der Leiter der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bode aus Osnabrück, zur Frage der Sakramente im Papstschreiben Evangelii Gaudium. Es ist die Kritik am Kapitalismus mit zum Teil sehr deutlichen Worten, finden sich auch sozial- und wirtschaftskritische Passagen im päpstlichen Schreiben Evangelii Gaudium. Die machen wir jetzt zum Thema hier im Domradio. Am Telefon begrüße ich Dr. Sebastian Frieser, er ist Theologe und Soziologe und leitet den Fachbereich Kirche und Wirtschaft des Erzbistums Freiburg. Herr Dr. Frieser, ein ganz markanter Satz findet sich in diesem Schreiben, der viel zitiert wurde: Diese Wirtschaft tötet. Hat der Papst etwas gegen die Wirtschaftsordnung?
Ich glaube, man muss schauen, der Papst schreibt als Argentinier. Er ist vor einem knappen Jahr ist er aus Argentinien nach Europa gekommen und er bringt jahrzehntelange Erfahrung als Seelsorger, als Bischof in Argentinien mit. Und das müssen wir auch im Hinterkopf behalten, ist sicherlich geprägt durch die schwere Wirtschaftskrise in Argentinien. Als Bischof, als Seelsorger sind ihm dort viele, viele Menschen begegnet, die wirklich Not leiden. Es ist ihm Not begegnet, die buchstäblich zum Himmel schreit. Und ich glaube, die Gesichter von diesen notleidenden Menschen, die hat der Papst vor Augen, als er diesen Satz geschrieben hat: Diese Wirtschaft tötet. Und ich glaube, er hat doch recht. Es gibt Auswüchse in unserem Wirtschaftssystem, bei dem Menschen unter die Räder kommen. Da werden Menschen ausgebeutet, da werden Menschen versklavt. Von daher hat er einerseits natürlich recht, aber er baut natürlich ein Spannungsfeld auf und beleuchtet auch andere Aspekte.
Was ist es denn ganz genau, was er da kritisiert?
Ja, ich glaube, ganz konkret wird er da nicht. Das ist etwas, aus meiner Sicht, das Problem bei seinem Schreiben, dass die Aussagen zur Wirtschaft über das gesamte Schreiben verteilt sind. Es ist keine systematische wirtschaftsethische Ausarbeitung, es ist ja eigentlich ein pastorales Schreiben. Und er möchte sozusagen auch das Umfeld, wo die Kirche sich bewegt, wo sie arbeitet, wo sie den Dienst an den Menschen tut, auch skizzieren. Und in diesem Kontext fallen halt diese Aussagen zur Wirtschaft.
Die ja zum Teil auch wohlwollend sind. Es finden sich ja auch Passagen, wo er zum Beispiel Unternehmer lobt für die so wörtlich edle Arbeit und ihren Dienst am Gemeinwohl. Wie passt denn das dann zusammen?
Ja, das ist genau dieses Spannungsfeld, was ich vorhin angesprochen habe. Er hat die notleidenden Menschen vor Augen, er hat aber auch Menschen vor Augen, denen er natürlich auch begegnet, die als Unternehmer wirklich vorbildliche Arbeit leisten, die ein gesundes Unternehmen führen, die sich der großen Verantwortung für Mitarbeiter bewusst sind, für die Gesellschaft bewusst sind. Und genau die hat er vor Augen, wenn er sagt, es gibt die edle Arbeit eines Unternehmers. Das ist das Spannungsfeld und das ist wohl auch die Realität. Es gibt Auswüchse in unserem Wirtschaftssystem, die sind wirklich skandalös. Da müssen wir etwas tun, da müssen wir aufschreien und handeln. Es gibt aber auch wirklich vorbildliche Unternehmer und vorbildliche Vertreter des Wirtschaftssystems. Und das muss man zusammen sehen, wenn man dieses Schreiben liest.
Jetzt hat der Papst mit seinen Aussagen in dem Schreiben ein großes Medienecho erzielt. Er hat aber auch Kritik aus der Wirtschaft auf sich gezogen. Der ein oder andere Ökonom hat nachher geschrieben, die päpstlichen Worte seien zu einfach, zu simpel, greifen schlicht zu kurz. Kann man die Haltung der Ökonomen ein Stück weit nachvollziehen?
Ja, der Papst arbeitet mit sehr prägnanten Bildern. Das ist sicherlich eine große Stärke, wenn ein Prediger zu starken Bildern greift, diese Wirtschaft tötet. Das hatten Sie angesprochen, dann die Ausgeschlossenen, die wie Müll, wie Abfall behandelt werden. Diese starken Bilder, die irritieren Ökonomen, ich sag mal, die in der Sprachwelt der Kirche, der Theologen sich nicht ganz so beheimatet fühlen. Das führt dann zu Aussagen, ich habe es in einer Zeitung gelesen, der Papst irrt. Ich glaube, das Problem ist, wenn man diese wirtschaftskritischen Passagen isoliert betrachtet, dann reibt man sich tatsächlich verwundert die Augen. Und wenn man nicht die anderen Passagen, die Sie ja eben auch ansprachen, die wertschätzenden Passagen, wenn man die mit hinzunimmt. Ich glaube, für uns in Deutschland ist das nochmal etwas schwieriger zu verstehen, weil wir ja auch eine soziale Marktwirtschaft haben, wo natürlich Handlungsbedarf ist. Da müssen wir auch weiter dran arbeiten. Aber in Deutschland haben wir keinen Raubtierkapitalismus. Ich glaube, der Papst hat als Papst vom anderen Ende der Welt, wie er selbst sagt, aus Argentinien, auch andere Erfahrungen mit diesem Wirtschaftssystem gemacht.
Moral und Ethik in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, im Sozialsystem sind die Themen von Franziskus. Moral und Ethik in der Kirche ist aber auch sein Credo. Er predigt immer wieder von der armen Kirche für die Armen. Was können wir jetzt auch vor dem Hintergrund des Schreibens gerade in wirtschaftlicher und in wirtschaftsethischer Hinsicht noch erwarten von Franziskus?
Ja, ich glaube, dass er die Kirche immer wieder daran erinnert, oder ich sag mal die kirchlichen Mitarbeiter, die kirchlichen Institutionen, dass sie sich, wenn sie wirtschaftlich handelt, dass sie sich dann auch an diesen Ansprüchen messen lassen muss, die sie an andere Wirtschaftsvertreter stellt. Ganz konkret, nicht allein der Gewinn darf im Blick sein. Das Geld muss dienen, nicht herrschen. Das sagt er so wörtlich. Und kirchliche Wirtschaftsunternehmen müssen die Ansprüche anderer Interessensgruppen im Blick behalten. Der Mitarbeiter, ganz klar. Der Kunden, sie müssen Güter, Dienstleistungen anbieten, die dem Menschen dienen, die dem Gemeinwohl dienen. Das muss das Ziel sein. Das Geld soll nicht herrschen.
Dr. Sebastian Friese vom Fachbereich Kirche und Wirtschaft des Erzbistums Freiburg war das im Domradio Thema. Wir haben gesprochen über die wirtschaftskritischen und auch wohlwollenden Aspekte des päpstlichen Schreibens. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Evangelii Gaudium, das Lehrschreiben des Papstes, ist ein umfangreicher Text, der viele Aspekte und auch Seitenaspekte aufwirft, der zudem eine tiefe geistliche Dimension hat. Es finden sich aber auch Handlungsanweisungen, Wünsche und Anforderungen an die Gestalt der Kirche und ihrer Seelsorge. Monsignore Markus Bosbach, Hauptabteilungsleiter Seelsorge im Erzbistum Köln, versteht das Schreiben als Auftrag auch für seine Arbeit und die in den Gemeinden des Erzbistums Köln. Papst Franziskus schreibt beispielsweise, ihm sei eine verbeulte Kirche, die bei den Menschen ist, lieber als eine verschlossene Kirche. Monsignore Bosbach stimmt zu.
Wer nicht rausgeht, der steht gar nicht in der Gefahr, sich mal auch eine blutige Nase zu holen oder irgendwie anzuecken, sich eben eine Beule zu holen. Wer immer nur hinter verschlossenen Mauern, also in den Räumen der immer gleichen, der immer bekannten Gesichter bleibt, wer nicht den Mut hat, auch mal neue Leute anzusprechen, der wird sicher keine Beulen sich holen, aber er wird auch auf Dauer schrumpfen und nicht überleben können.
Überhaupt ist das ja genau das große Thema des Papstes, eine arme Kirche der Armen und die bei den Armen ist. Seelsorge an den Rändern der Gesellschaft, schwebt ihm vor. Monsignore Bosbach meint,
ich glaube, was wir bei uns entdecken müssen, ist, dass wir in manchen Bereichen unseres kirchlichen Tuns schon an diesen Rändern sind. Wenn ich so mal an den Caritasverband oder die vielen anderen Sozialeinrichtungen der Kirche denke, da haben wir ganz viel Kontakt zu Menschen. Aber das müssen wir auch in Verbindung bringen mit der Seelsorge. Und in den Gemeinden ist oft kein Blick dafür, was eben auch am Ort da abläuft unter dem Dach der Kirche. Und es wäre eigentlich schön, wenn es überall gelingt, was vielerorts schon gelingt, das eben auch zusammenzubringen und miteinander zu vernetzen.
Für die konkrete Arbeit in der Seelsorge ist natürlich immer auch die Frage der Sakramente wichtig, insbesondere dort, wo es Probleme gibt. Heikel natürlich dabei besonders die Frage der wiederverheiratet Geschiedenen. Aber
er äußert sich in dem Punkt ja bewusst nicht zu den wiederverheiratet Geschiedenen. Da hat er ja gesagt, und da warten wir natürlich mit Spannung drauf, das wird Thema sein bei der Weltbischofssynode. Ich denke, dann wird man sehen, wie er das einander zuordnet. Das ist jetzt im Moment sicher für mich noch und für viele andere auch noch eine offene Frage. Wie kann man das so in der richtigen Weise verstehen, dass man eben auf der einen Seite jetzt den Sakramenten und ihrem Anspruch und ihrer Wahrheit gerecht wird und auf der anderen Seite auch der Not der konkreten Menschen?
Konkrete Handlungsanweisungen finden sich aber kaum im Dokument. Es ist eher ein allgemein gehaltener Auftrag. Darüber ist Monsignore Markus Bosbach, der Hauptabteilungsleiter Seelsorge im Erzbistum Köln, aber dankbar.
Der Papst selbst sagt eigentlich sehr konkret, dass er als Papst nicht zu allem, was Kirche und Welt betrifft, was zu sagen hat. Dass er also durchaus auch, glaube ich, uns als Ortskirche Freiheit lässt, wie wir das jetzt ausgestalten. Dass sich etwas verändern muss, dass wir auch in Frage stellen müssen. Das ist eigentlich ein ganz wunderbarer Auftrag und die Antworten, die zu finden werden muss, die sehen sicher in Köln anders aus als in Buenos Aires oder in Rom. Die Freiheit räumt er ja ein und das wird sicher ein spannender Prozess.
Und wie dieser Prozess dann ablaufen wird, insbesondere was die Frage der Ehe- und Familienseelsorge angeht, das werden wir im Domradio begleiten, spätestens dann ab Herbst, wenn die erste Weltbischofssynode zu diesem Thema tagt. Das war Domradio das Thema heute, 2 Stunden zum päpstlichen Lehrschreiben Evangelii Gaudium, das er Ende November veröffentlicht hat, Papst Franziskus. Diese ganze Sendung gibt es bei uns im Internet noch einmal zum Nachhören auf domradio.de. Dort finden Sie auch weitere Texte, Gespräche und Hintergrundinformationen zum heutigen Thema, zusammengestellt auf einer eigenen Dossierseite.